Stadtgeflüster. Vorstadtgeflüster. Der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching mit Heike Otto.
Jonas Deichmann, Abenteurer und Extremsportler. Du warst heute bei der Spielvereinigung Unterhaching, das sitzen wir hier auch im Jugendraum. Du hast heute Abend einen Vortrag gehalten, da waren Kinder da vom Nachwuchsleistungszentrum, von der Hachinger Fußballschule, viele Eltern waren dabei, viele vom Verein. War das mal eine andere Atmosphäre, als wenn man beispielsweise einen Vortrag hält vor Firmenchefs?
Natürlich war eine komplett andere Atmosphäre. Ich muss sagen, das ist auch mit das Schöne an meinem Job mit Vorträgen, dass ich ja in jeglichen Kontext passt meine Geschichte. Ich halte Vorträge bei DAX-Konzernen, bei Mittelständlern, bei kleinen Unternehmen, bei Startups aus allen Branchen hinweg, im Profifußball, im Jugendfußball. Da ist einfach alles mit dabei und das macht es ja auch am Ende spannend. Und heute war eine ganz tolle Atmosphäre, hat Spaß gemacht.
Selbst die Drittligamannschaft war heute Abend dabei. Was konnten die denn heute von dir lernen?
Also letztendlich ist für den Erfolg bei Abenteuer und im Profisport und in anderen Bereichen des Lebens dieselben Prinzipien, die funktionieren für alles. Und da gibt es Dinge wie, dass man einfach ein bedingungsloser Optimist ist und an sich glaubt, an den Erfolg glaubt. Ich habe so viele Rückschläge und harte Momente bei meinen Projekten und irgendwie geht's trotzdem immer weiter. Und daran glaube ich fest. Und da kann man sich sehr, sehr viel von mitnehmen, ganz egal, was man macht. Und ja, ich brauche eine gute körperliche Voraussetzung, aber bei mir ist 95% Kopfsache. Genauso auch, dass man sich kleine Ziele setzt, dass man eine große Vision hat und daran glaubt, beim Tagesgeschäft bricht man das hinunter in kleine Ziele. Ist im Profisport genauso relevant wie im Abenteuer.
Du bist Abenteurer, du bist Extremsportler. Für mich bist du erstmal der Mann mit dem weltweit stabilsten Hintern.
Hat mir jetzt noch keiner gesagt, aber da ist sicherlich was dran. Ich habe schon sehr, sehr viele Stunden auf dem Fahrradsattel verbracht und habe auch null Beschwerden damit. Ich sag's mal so, ist einfach viel Übung und dann irgendwann ein bisschen Hornhaut.
Siehst du, das ist gleich mal ein Tipp für alle Hobbyradler. Was ist das beste Mittel gegen einen aufgeriebenen Hintern? Jetzt sagst du wahrscheinlich, du hast noch nie einen gehabt.
Ich sag dazu, öfters fahren, mehr machen und der Körper passt sich an.
Und wenn er aufgerieben ist, am besten den nächsten Tag gleich wieder draufsetzen oder wie soll das funktionieren?
Also auch da passt sich der Körper an. Und wenn man das über Wochen macht und der Hintern immer noch Probleme bereitet, dann muss man sich mal fragen, habe ich die richtige Sitzposition, habe ich die richtige Hose, den richtigen Sattel? Aber wenn man jetzt mal eine 150-Kilometer-Tour macht und hat vorher nicht trainiert, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn der Hintern wehtut. Dann hat man einfach vorher zu wenig trainiert.
Wie viele Kilometer bist du in deinem Leben geradelt?
Ich weiß es nicht genau. Ich habe in der Kindheit ja jetzt nicht wirklich nachgemessen, aber ich habe es tatsächlich mal so ein bisschen überflogen und ich sollte schon deutlich über 500.000 Kilometer auf dem Fahrrad sein.
Meine Tochter Lotta hat sich ein bisschen mit auf dich vorbereitet. Die geht in die 6. Klasse, die ist 12 Jahre alt. Und die hat zum Beispiel gesagt, der Jonas hat einen großen Vorteil. Der muss nie einen Flug bezahlen. Der fährt überall hin.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Vorteil. Wenn ich Zeit habe, kann ich überall hin auf der Welt. Also ich bin auch schon mal in Urlaube sowieso, dass ich mit dem Fahrrad hinfahre. Aber ich bin auch genauso auch schon zu Firmen-Events und so. Wenn ich einen Vortrag irgendwo habe dann und habe vorher 3 Tage Zeit, dann ralle ich halt nach Berlin, geht ja auch. Und das ist ein großer Vorteil, ist am Ende ein sehr guter Lebensstil.
Wie viele Radlerhosen hast du in deinem Leben schon platt gefahren?
Auch das weiß ich nicht genau, weil ich nicht zähle, aber ich würde schon sagen, dass ich so vielleicht 3 Hosen pro Jahr brauche.
3 nur? Also 3, hast 4. Du gute Hosen?
Ja, ich habe gute Hosen, genau. Aha. Genau. Aber ich fahre ja in etwa, letzten 2, 3 Jahre hat sich verändert, aber ich würde schon sagen, so ich fahre etwa 30.000 Kilometer im Jahr. Bin auch mal 50.000 in einem Jahr gefahren.
Also kommt eine Radlerhose auf 10.000 Kilometer?
Ja, kann man das schon so sagen, in etwa, ja.
Ist nicht schlecht.
Genau.
Und du trägst immer dieselbe?
Meistens habe ich dieselbe an, jetzt habe ich noch so einen Zeitvereinteiler, aber wenn man einmal richtige Hose und einen Sattel hat, dann will man da auch bleiben.
Wie viele Laufschuhe musstest du schon in die Tonne werfen?
Also, wo ich durch Mexiko gerannt bin, habe ich 11 Paar Schuhe verlaufen. Jetzt durch die USA 9 Paar. Wenn man das mal so hochrechnet, das waren ja keine langen Zeiten. Das waren weniger als 4 Monate. Daher, ich würde sagen, ich brauche so etwa im Schnitt etwa 15 Paar Schuhe pro Jahr. Da kommt dann ein bisschen was zusammen.
Naja, ich finde aber eher nach dem, was du alles machst, was du an Kilometern zurücklegst, bist du ein recht sparsamer Typ.
Ja, ich finde ja auch, man muss mit Ressourcen auch gut umgehen. Und bei Schuhen ist aber was, wenn sie dann durchgelaufen sind, dann muss man sie, und man macht Ultradistanzen, dann muss man sie auch wechseln, sonst riskiert man einfach irgendwelche Knöchelprobleme und so weiter.
Wenn du tolle Erlebnisse mit solchen Schuhen, mit Hosen, mit was auch immer hattest, schmeißt du das weg oder hebst du das auf?
Also ich habe ja seit vielen, vielen Jahren kein Zuhause im klassischen Sinne.
Deswegen das heißt, kannst du auch nichts aufheben?
Genau, das heißt, aufheben ist für mich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Trotzdem nehme ich mir bei jedem großen Abenteuer immer ein Erinnerungsstück mit. Das heißt zum Beispiel beim Triathlon um die Welt, da habe ich die original Babagam-Mütze, die ich durch Mexiko laufen bin. Die ist schon so richtig ausgeblichen. Die ist nicht mehr rot, die ist jetzt einfach ausgeblichen.
Ist die rosa jetzt, oder?
Genau, die ist jetzt rosa, ja. Aha. Und die schmeiße ich aber auch nicht weg. Die liegt bei meinem Papa und wird da aufbewahrt.
Der richtige Forrest Gump hätte sich eigentlich doch mal bei dir melden können, ne?
Ja, das jetzt mache ich ja jetzt 120 Langdistanzen in Rot. Der ist jederzeit willkommen, mal dabei zu sein, der Tom Hanks.
Viele kennen dich inzwischen aus Zeitungen, aus Talkshows und aus Social Media. Du darfst jetzt mal ein bisschen angeben und deine Weltrekorde alle aufzählen. Mach's kurz, weil es ist schon ziemlich spät. Wir sitzen hier um 22.36 Uhr im Jugendraum der Spielvereinigung Unterhaching. Hast du schon mal so spät einen Podcast aufgenommen?
Tatsächlich noch nicht, nee.
Aha. Bist du gefährdet einzuschlafen? Nee.
Alles gut.
Gut, dann zähl mal auf. Kriegst du es zusammen um die Uhrzeit?
Also ich habe 2017 damit angefangen mit Weltrekorden, habe erst die schnellste Europa-Durchquerung auf dem Fahrrad gemacht und dann die schnellste Eurasien-Durchquerung. Das Jahr darauf habe ich die Panamericana in Rekordzeit gemacht. Dann habe ich das Jahr darauf Cape to Cape, also Nordkap Kapstadt in Weltrekordzeit gemacht und habe zwischendrin auch noch mit meinem Bruder so einen 100.000 Höhenmeter Rekord aufgestellt. Und dann habe ich einen Triathlon um die Welt gemacht. Das war jetzt der erste Triathlon um die Welt. Und da habe ich auch noch die längste Solo-Schwimmstrecke in der Adria absolviert mit 456 Kilometern. Und und jetzt bereite ich mich gerade für meinen bisher größten und schwierigsten Weltrekord vor, nämlich die 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen.
Also alle am Stück?
Jeden Tag einen, ja.
Am 9. Mai geht's los, am 5. September beendest du das Ganze.
Das genau, ist, jeden Tag eine Ironman-Distanz.
Das ist eine Herausforderung.
Kann man so sagen, ja, aber ich stelle mich da gerne.
Ganz banale Frage, Jonas, wenn du unterwegs bist und wenn du erzählst, ich bin so und so viel 1000 Kilometer da gefahren, da geschwommen, woher weißt du eigentlich immer, wo es lang geht, wo du hin musst?
Also beim Radeln zum Beispiel habe ich ein Navi, einen Bordcomputer, der mir sagt, rechts, links. Beim Laufen und auch beim Schwimmen nutze ich das Handy als Navigationssystem. Da gibt es gute Apps und normalerweise klappt es auch ganz gut. Also ich verfahre mich oder verschwimme mich sehr, sehr selten.
Wenn da was ausfallen würde, theoretisch, hättest du ein Orientierungsgefühl, wo du hin musst?
Ich habe ein extrem gutes Orientierungsgefühl. Muss dazu sagen, auch ich bin spät aufs Smartphone umgestiegen. Ich habe auch während meinem Studium eine Weltumrundung gemacht, ohne Handy. Da habe ich mir mal Landkarten gekauft und bin so unterwegs gewesen. Und auch heute noch, klar habe ich mittlerweile einen Radcomputer, der mir sagt, wo es lang geht, aber ich nutze ihn nicht immer.
Mhm. Also verlässt dich auch so ein bisschen auf dein eigenes Gefühl und nicht nur auf die Technik?
Absolut. Also ich finde, neueste Technik muss man nutzen, wenn sie da ist, aber man darf auch nicht vergessen, wie Dinge ohne Technik funktionieren. Mhm. Und daher mache ich das auch ab und an, einfach, dass ich einfach mit dem Fahrrad in den Wald gehe oder mit den Laufschuhen und dann guck mal einfach mal, wo wir rauskommen. Und ich kann daher nach wie vor sehr, sehr gut navigieren, auch wenn ich jetzt keinen Bordcomputer habe, der mir sagt, wo es lang geht.
Du hast jetzt deine Rekorde aufgezählt. Das waren ja einige. Was ist denn so für dich das emotional, persönlich größte Highlight gewesen?
Ja, ganz klar der Triathlon rund um die Welt und vor allen Dingen alles, was in Mexiko passiert ist. Ich muss dazu sagen, das war ja auch während der Pandemie und ich bin ja auch öfters vor geschlossenen Grenzen gestanden. wo ich jetzt nicht gewusst habe, wie geht's weiter, und habe trotzdem immer eine Lösung gefunden. Und das macht es ja auch, diese Highlights, die sind ja auch schöner, wenn sie verdient sind, von Rückschlägen auch kommt. Und in Mexiko, das war einfach so eine verrückte Story, wo ich dann als deutscher Forrest Gump so eine nationale Berühmtheit wurde, und dann waren da die Drogenkartelle und die Mariachi-Bands und die Fanclubs und alles. Und das wurde so ein richtiger Volkslauf. Und das werde ich nie vergessen. Das war ein unvergessliches Erlebnis.
Du hast es gerade angesprochen, es wird jetzt noch viel schlimmer. Du machst demnächst 120 Ironman hintereinander in Rot, jeden Tag 3,8 Kilometer schwimmen. Für alle, die es nicht im Kopf haben, sag mal die Zahlen nochmal. 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer laufen, also jeden Tag dasselbe. Du warst ja viel in der Welt unterwegs, hast viel gesehen. Könnte das passieren, dass das für dich irgendwann monoton wird und du sagst, oh, das ist jetzt aber eigentlich echt ein bisschen öde und langweilig?
Nein, das wird für mich nicht monoton, einfach aus dem Grund, es wird ja auch ein riesiges Community-Event. Ich habe mittlerweile eine recht gute Bekanntheit in Deutschland. Challenge Rot ist ein Mythos und die ganze Gegend lebt für den Sport. Ich bin mir einfach sicher, ich werde nie allein sein. Ich werde jeden Tag ziemlich viele Begleiter haben und dadurch wird das Projekt auch interessant, auch für mich.
Dass du also immer mit verschiedenen Leuten quasi unterwegs bist. Du warst noch nie in deinem Leben so viel mit Menschen unterwegs, wie das jetzt wahrscheinlich beim Ironman in Rot sein wird, oder?
Nein, in Mexiko habe ich sowas ja schon mal mitgemacht. Mhm. In Mexiko habe ich ja auch ständig Begleitung gehabt.
Mhm. Aber meinst du nicht, dass es in Deutschland vielleicht noch mehr werden? Wie viele waren in Mexiko mit dir unterwegs beim Laufen?
Ja, das kann gut sein, dass es in Deutschland noch mehr wird. Der Unterschied ist aber, in Deutschland gibt es noch so ein gewisses Verständnis für eine Privatsphäre. Und in Mexiko, da ist es ganz egal, ob ich beim Essen bin und gerade meine Ruhe haben will. Das ist ja auch nicht böse gemeint, aber der Mexikaner kommt halt und unterbricht einen. Und
der hat keine Berührungsängste. Der hat
keine Berührungsängste, nee.
Du lädst alle Leute ein, mit dir mitzulaufen. Du hast mich ja auch gefragt, kannst mal ein bisschen schwimmen, kannst mal mit Fahrrad fahren. Das Problem ist nur, ich möchte gar nicht, weil ihr wartet ja nicht auf mich. Du bleibst ja nicht stehen und sagst, komm Heike. Ihr seid ja dann weg, ich treffe dich ja nur beim Start.
Naja, du könntest jetzt gleich morgen mit dem Training anfangen.
Das ist zu spät, 9. Mai geht's los. Obwohl, bis September hätte ich ja noch Zeit. Ja?
Genau, du hast ja 120 Tage Zeit, um dir einen Tag auszusuchen.
Bis ja, dann bist du vielleicht im September, bist du dann vielleicht auch ein bisschen schlapp, oder?
Und du bist in Topform.
Du meinst, ich schwimme dir davon?
Du kannst auf jeden Fall mal mitmachen.
Würde man das schaffen in der Zeit? Ganz ehrlich.
Also beim Schwimmen muss man ganz klar sagen, es hat jede Menge auch mit Technik zu tun.
Brustschwimmen könnte ich.
Brustschwimmen ist ein bisschen zu langsam.
Ist doof, gell? Magst du nicht, gell? Wenn ich neben dir Brustschwimme und dann vielleicht immer rufe, Jonas, wart mal auf mich.
Du müsstest schon richtig kraulen. Aber richtig kraulen. Ist noch genug Zeit da.
Also mit anderen Worten, du nimmst auf mich keine Rücksicht, wenn ich mit dir ins Wasser gehe.
Ja, ich mache meine Langdistanz jeden Tag und konzentriere mich da voll und ganz auf mich.
Das heißt also, alle, die jetzt mit dir mit wollen, die müssen entweder genauso fit sein oder sie sehen dich nur von hinten.
Ja, oder ich mache ja 3 Disziplinen jeden Tag. Man könnte sich auch einfach eine Disziplin aussuchen und da dann voll dabei sein.
Aber da müssen sie gut sein in der Disziplin.
Das ist richtig, ja. Also schon zumindest anständig, sagen wir es mal so. Mhm.
Wer ist in Rot denn dein wichtigster Ansprechpartner? Das ist ja eine Riesenlogistik. Ihr plant schon lange, das muss ja alles organisiert sein. Wer ist da dein wichtigster Ansprechpartner?
Also mein Team besteht aus natürlich meinem Vater, der auch mein wichtigster Ansprechpartner ist. Mhm. Der kümmert sich einfach um alles, was anfällt. Dann habe ich noch den Martin, der hilft mir mit dem Buch und ist auch die Vertretung für meinen Vater. Und dann habe ich noch einen Marc, der begleitet mich auf der Strecke tagsüber und übernimmt meine Social-Media-Kanäle und macht einfach Content. Mhm. Und das ist sind alles Optimisten, das ist ein ganz, ganz wunderbares Team. Mhm.
Und auf Seite der Organisatoren, ihr müsst ja irgendwie auch auf die Idee gekommen sein, das zu machen. Wie kam das zustande?
Also ich hatte den Traum, ich mache die meisten Langdistanzen am Stück und habe mir dann von einem Sponsor einen Kontakt zur Challenge Rot herstellen lassen und habe dann da ein Meeting gehabt mit dem Felix Walchhöfer, das ist der Geschäftsführer von der Challenge Rot. Und das war auch, er hat nicht gewusst, was ich ihm jetzt sagen werde. Also er hat nur gesagt, ja, der Jonas hat irgendwas Interessantes, was er mit dir besprechen möchte. Und dann bin ich dann
der kannte dich?
Natürlich kannte er mich, ja klar. Er hat auch einen Film angeguckt und so weiter. Aber wir haben uns jetzt noch nie persönlich getroffen. Und dann bin ich dahin nach Rot und habe ihm gesagt, also Felix, ist ganz einfach. Es gibt den Rekord für die meisten Triathlon-Langdistanzen am Stück. Den will ich brechen und hierfür gibt es keinen besseren Ort als Rot.
Wie hoch war der Rekord bisher oder ist?
Also damals, wo ich die Idee hatte, war der noch ein bisschen tiefer. Aber mittlerweile hat ihn der Sean Conway, ein Engländer, auf 105 Tage hochgeschraubt.
Mhm. Und dann hast du gedacht, packe ich einfach mal 15 drauf.
Genau. Also wenn ich schon, da kommt es dann am Ende auch nicht drauf an, ob man noch 15 mehr macht.
Natürlich.
Ja, und so kam dann die Idee zustande.
Und was hat Felix gesagt?
Also Felix war, wo ich ihm gesagt habe, das ist das Projekt, also er ist dann aufgestanden, hat er fast geweint. Er wollte, hat er mir gesagt, er hat immer davon geträumt, dass jemand mal dass sowas bei ihm macht.
Dass mal so ein Bekloppter kommt, ja?
Genau,
das aber, ausgerechnet in Rot macht.
Das ist aber wunderschön, dass in Rot, dass so eine Atmosphäre, dass so eine Community dahinter, das ist was ganz Besonderes.
Hören wir mal, was der Felix dir zu sagen hat.
Lieber Jonas, nachdem wir jetzt Monate zusammen mit dir dein Projekt 120 Langdistanzen an 120 Tagen vorbereitet haben, stehen wir jetzt kurz vor deinem ersten Start. Wir freuen uns wahnsinnig, zusammen hier mit dem Triathlon-verrückten Landkreis Rot dich endlich begrüßen zu dürfen. Hol dir bitte keine Erkältung mehr vor deinem Start und dann freuen wir uns, wenn es endlich losgeht. Liebe Grüße und bis bald.
Ich habe jetzt mit Felix und dem Team von der Challenge Rot seit über einem Jahr eine sehr enge Zusammenarbeit. Sie machen einfach alles für mich. Sie unterstützen, wo es nur geht. Also wirklich, was auch keine Selbstverständlichkeit ist, sondern die brennen genauso wie ich für das Projekt. Und das ist wunderschön. Und genauso auch der Landkreis in Rot dreht sich ja alles um Triathlon. Es ist einfach kein gewöhnlicher Triathlon, sondern es ist was ganz Besonderes. Und darauf freue ich mich ungemein.
Der eigentliche Ironman in Rot wird an welchem Tag sein?
Das ist Tag Nummer 60 für mich, die Halbzeitmarke. Ich habe das Projekt auch genauso getimt, dass ich Tag Nummer 60 dann mit den Profis bei der richtigen Challenge Rot starte. Dann habe ich so ein Highlight, auf was ich mich freuen kann und dann drehe ich halt noch 60 extra Runden.
Ja, da wird aber besonders viel los sein, ne? Da ist dann mal so richtig Stimmung.
Da sind 300.000 Zuschauer vor Ort.
Mhm.
Für mich ist es auf der einen Seite natürlich ein Erlebnis, unglaublich motivierend. Zeitgleich muss ich auch extrem aufpassen, dass ich nicht overpace, weil ich könnte natürlich schneller. Ich möchte aber in 12 Stunden fertig sein, genauso wie die anderen Tage auch.
Also du willst den eigentlichen Ironman nicht unbedingt gewinnen?
Nein, das will ich nicht. Also es reicht mir eine schöne 12 Stunden Zeit.
Wenn du jetzt so richtig loslegen würdest an dem Tag und hättest vorher nicht schon 59 gemacht und müsstest nicht danach noch 60 machen, welchen Platz würdest du ungefähr schaffen?
Das ist jetzt reine Vermutung, weil ich noch nie eine Langdistanz auf Zeit gemacht habe.
Aber es gibt ja wahrscheinlich so ein bisschen Zeitvergleiche, ne?
Ja, ich habe auch eine Leistungsdiagnostik gemacht und so weiter. Und man sieht ja an den Werten schon, in welche Richtung sowas gehen kann. Und ich würde mir definitiv eine gute 9-Stunden-Zeit zutrauen. Und an die Weltelite komme ich natürlich nicht ran.
Du wärst aber besseres Mittelfeld?
Oder schon sehr gutes Mittelfeld.
Sehr gutes Mittelfeld?
Also schon.
Sorry. Sehr gutes Mittelfeld.
Genau. Also, ich bin ja, muss ich auch klar sagen, mit meinen 12 Stunden, die ich 120 Mal hintereinander mache, das ist in etwa Mittelfeld an einem Tag.
Also, du machst 120 Mal Mittelfeld?
Genau. Quasi? Wenn du unter 10 Stunden bist, dann bist du schon ein ziemlich guter Age-Grupper, sagt man dazu. Und unter 9 Stunden ist wirklich verdammt gut.
Das Problem ist, wenn man dich begleitet und ist eine absolute Schnecke, unabhängig jetzt mal davon, dass du abhaust, man könnte das ja vielleicht schaffen, indem man sich absolut durchkämpft, aber der Tag ist irgendwann rum, ne? Das ist das Problem.
Das ist richtig. Also bei Triathlon-Veranstaltungen gibt es ja auch eine Cut-Off-Time. Ich glaube, 17 Stunden ist es meistens. Und da muss man im Ziel sein. Da kann man ja schon praktisch wandern und kommt trotzdem rechtzeitig ins Ziel.
Naja, das ist jetzt für den offiziellen Ironman. Bei dir spielt es ja jetzt keine Rolle, wann du ankommst. Du musst dich ja nicht an bestimmte Zeiten halten. Wenn jetzt jemand dich begleitet, fängt mit dir früh um 7 an und braucht bis abends um 10, ist es halt dann irgendwann dunkel und du liegst eigentlich schon wieder im Bett.
Genau, also ich mache einfach jeden Tag meine Langdistanz. Mhm. Ich möchte es auch relativ zügig machen, einfach weil sonst die Erholungsphase zu gering ist. Wenn jetzt jemand bei mir mitmacht und schon am Schwimmen abgehängt wird und dann beim Radeln noch mehr Zeit verliert und beim Laufen auch, dann freue ich mich trotzdem über Bekleidung. Ich sag's mal so, wenn ich dann am nächsten Tag überrunde, dann wird's langsam kritisch.
dann ist es schwierig, ja. Wenn du mit dem Schwimmen wieder anfängst und derjenige oder diejenige ist noch auf der Radstrecke, das wäre ein bisschen schwierig.
Am Ende möchte ich ja auch in meinem Projekt Leute dazu bewegen, Sport zu machen, Leute dazu bewegen, groß zu träumen. Und ich freue mich, wenn jemand sich durch die Nacht kämpft und einfach alles dafür gibt, sein persönliches Ziel zu erreichen.
Du hast auch schon ein bisschen geübt für die Zeit jetzt in Rot. Du warst in Spanien, glaube ich, in Portugal, trainierst jetzt gerade noch am Fuschelsee.
Ich habe eine Hausaufgabe gemacht in Sachen Training, Vorbereitung. Ich habe 40 bis 50 Stunden die Woche trainiert, bin in absoluter Topform und mache jetzt noch so ein bisschen Tapering, also ein bisschen Erholung. Und ja, von meiner Seite aus kann es losgehen.
Was sagt dein Arzt?
Mein Arzt ist ein großer Fan und sagt, kannst du so weitermachen? Hast keine Verkürzungen, alles wunderbar.
Alles wunderbar?
Alles wunderbar.
Hat er irgendwas mal gesagt von Jonas, wenn du dann mal irgendwann älter wirst, könnte das Probleme geben?
Nee, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, Sport ist gesund. Und ich habe keinerlei Verkürzungen und nichts, also ist alles wunderbar.
Hast du seine Handynummer für eine Online-Sprechstunde während Rot?
Ja, ich werde auch ärztlich überwacht. Also er kommt alle 2 bis 3 Wochen vorbei und macht unter anderem Bluttest und verschiedene andere Sachen, um einfach zu schauen, wo sind meine Werte. Und zugleich habe ich auch eine Notfallnummer, wenn irgendwas ist, dass ich ihn anrufen kann.
Es ist schon ein bisschen ein Edelprojekt, ne? Du lebst in einer festen Unterkunft, du hast einen Arzt, du hast einen Physiotherapeuten. Das hast du in der Wildnis alles nicht gehabt, weder in Sibirien noch in Mexiko.
Das ist richtig. Es ist in der Hinsicht ein komplett anderes Projekt, weil es dieses Mal ein Leistungsprojekt ist. Und so eine Leistung geht auch nur mit Physio, mit Support. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nur noch Leistungssportler bin, sondern ich mache jetzt dieses Projekt und dann kann ich mich wieder den vollen ganzen Abenteuern widmen.
Wie erholst du dich von den körperlichen Anstrengungen?
Ich esse gut, dann schlafe ich ein paar Stunden, dann bin ich wieder fit.
Das geht einfach so?
Es geht einfach so und den Körper natürlich daran gewöhnen, dass es so ist.
Wenn du 120 Mal den Ironman gemacht hast und bist am 5. September durch, im wahrsten Sinne des Wortes, was passiert dann? Springst du dann erstmal in die Eistonne?
Also als allererstes werde ich mir mal eine große Portion Kässpätzle gönnen und einen Radler. Und dann beginnt sicherlich erstmal ein kleiner Medienmarathon und Vorträge. Ich mache dann auch mal Urlaub und dann beginnt irgendwann im Frühjahr die Vorbereitung aufs nächste Projekt. Was noch streng geheim ist, aber es gibt eins.
Es gibt immer nächstes. Schon wieder eins.
Es gibt immer nächstes.
Es gibt jetzt schon wieder eins. Ich dachte, du würdest dir während des Ironman oder während der 120 Ironman in Rot Gedanken machen, was das nächste Projekt ist. Du hast jetzt schon wieder das nächste Projekt im Kopf.
Ich habe schon im Kopf, ja.
Wie sieht ein Urlaub bei Jonas Deichmann aus?
Ich fahre irgendwo hin, wo ich schön radeln und laufen kann.
Okay. Kannst du dich eigentlich auch mal 2, 3 Tage irgendwo ans Meer legen? Dich einfach sonnen? In Caipirinha trinken?
Ganz klar, nein, der wird mir langweilig.
3 Tage?
Ich könnte auch radeln oder laufen in den 3 Tagen, ist auch viel schöner.
Wie viel ist das, was du machst, Kopfsache? Deines Erachtens, das wird man wahrscheinlich nie rausfinden können.
95%.
Sagst du, ne?
Ja.
95%.
Am Ende brauche ich einen Körper ohne Vorbelastung, der fit ist, aber... Mhm. Am Ende ist der Kopf der Entscheidende.
Und weißt du, was ich sage? Du hast einfach genetisch unglaublich viel Glück gehabt und ich habe einfach genetisch ganz viel Pech gehabt und deswegen kannst du viel mehr als ich.
Nein, es ist nicht so. Genetik spielt da ein bisschen mit rein, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man jemanden mit Motivation und einer Grundvoraussetzung für sowas sehr, sehr weit bringen kann und sehr, sehr weit trainieren kann.
Heißt das, man kann alles schaffen, wenn man nur will?
Man kann alles schaffen, wenn man will, was, sag ich mal, wenn man in kleinen Zielen an sein Großes denkt und diese Zwischenziele. Natürlich müssen es machbare Ziele sein. Also ich war in der Pandemie unterwegs und wenn die Grenze zu ist, dann ist halt zu. Mhm. Aber auch damit kann man umgehen. Das heißt, das Umgehen mit Rückschlägen, das kann man lernen. Und das ist unglaublich wichtig.
Das hast du halt auch schön erzählt, wie schwierig es teilweise war, an ein Visum zu kommen, um zum Beispiel in Russland reinzukommen.
Das war für mich eine mindestens genauso große Herausforderung wie an sich die sportliche Leistung. Visumbeschaffung, Grenzen übertreten. Da bin ich ganz schön oft auch festgesessen an verschiedenen Grenzen.
Und ich glaube, 99% aller Menschen hätten in diesem Moment gesagt, ich habe es probiert, aber das geht jetzt einfach nicht. Da ist Corona, da komme ich nicht rein, das breche ich jetzt ab. Oder?
Ja, das kann gut sein. Ich bin aber ein felsenfester, bedingungsloser Optimist und glaube einfach, dass auf jeden Tiefpunkt wieder ein Hochpunkt kommt. Also der Weg an die Ziellinie, der ist nicht immer gerade, aber solange ich in die richtige Richtung laufe, komme ich auch irgendwann an.
Du hast von kleinen Zielen gesprochen und Motivation ist ja bei dir ein ganz großes Thema, hängt ja auch mit dem Kopf zusammen. Kleine Ziele sind bei dir die Schokoriegel?
Ja, kleine Ziele sind unter anderem Schokoriegel. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die ja gut funktionieren.
Erklär's mal, dein Schokoriegel-Effekt.
Also mein Schokoriegel-Effekt ist letztendlich, wenn ich durch ein Land renne oder schwimme oder radel oder was auch immer, dann habe ich da auch ja, durchaus harte Momente und schwierige Tage. Und wenn ich mir denke, ich habe jetzt Tag 3, Tag 4, Tag 5 und mir geht es nicht so gut und es ist noch so weit, dann ist es nicht gerade motivierend. Aber ich breche es immer herunter in kleine Ziele. Ich laufe von Schokoriegel zu Schokoriegel, gucke einfach auf Google Maps, wo ist das nächste Restaurant, wo ist die nächste Tankstelle, und da kriege ich einen Schokoriegel und dann geht es mir auch wieder besser. Mhm. Und irgendwann bin ich da.
Vorstadtgeflüster, der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching.